Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Making a Physicist mit dem Titel Ausbreitung. Ja, ihr habt sicherlich gemerkt, dass diese Folge 2 Wochen zu spät kommt, beziehungsweise sogar 2 Wochen und einen Tag. Das liegt zum einen daran, dass ich Urlaub hatte und zum anderen, dass ich gerade meine Hochzeit vorbereite und deswegen auch ein bisschen andere Sachen noch um die Ohren habe. Außerdem war ich auch ein paar Tage krank und auch das hat meinen Zeitplan noch mal ein bisschen durcheinander geworfen. Aufgrund dieser Tatsachen ist auch nicht ganz so viel passiert seit der letzten Folge. Ich habe natürlich weiter meine ganz normale Arbeit gemacht, die Übungsaufgaben vorbereitet, die Übung betreut und so weiter. Die Vorbereitung von so einer Übung nimmt im Normalfall so 1 bis 1,5 Arbeitstage in Anspruch. Ich habe aber natürlich auch in meiner Forschung ein bisschen was mehr gemacht. Zum einen habe ich mir in meinem Code jetzt auch ein bisschen den Einfluss von externen Potenzialen angeschaut. Zuvor hatte ich mein System ja immer einfach nur zwischen harten Wänden eingeschlossen, angeschaut, aber nichts weiter daran getan. Man kann aber natürlich die Teilchen auch einer externen Kraft aussetzen und dann verhalten sie sich natürlich entsprechend anders. Auch das kann in der Dichtefunktionaltheorie und in der Powerfunktionaltheorie gemacht werden. Dann kommt eben noch jeweils ein weiterer Term zu dem Funktional dazu, der dann das externe Potenzial darstellt. Außerdem habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die Exzess-Dissipation richtig beschreibt. Ich fasse nochmal zusammen, was ich in den letzten Folgen über die Powerfunktionaltheorie erzählt habe. Die Powerfunktionaltheorie funktioniert so, dass ich ein Funktional habe, das vom Strom in einem System abhängt. Funktional heißt einfach nur, ich tue eine Funktion rein, also sowas wie den Strom als Funktion vom Ort, und bekomme irgendeine Zahl raus. Das Powerfunktional ist jetzt so gestrickt, dass der physikalisch richtige Strom genau am Minimum von diesem Funktional sitzt. Das heißt, wenn das Funktional seinen kleinsten Wert annimmt, dann weiß ich, ich habe den richtigen Strom gefunden. Dieses Funktional setzt sich aus einer freien Energie zusammen, die wiederum in 2 Teile geteilt ist. Es gibt die ideale freie Energie, die so tut, als würden die Teilchen nicht miteinander wechselwirken und einfach nur sich selbst irgendwie im Raum bewegen. Diese ideale freie Energie ist, weil sie keine Wechselwirkung kennt, deswegen auch für alle Systeme gleich. Das heißt, an der idealen freien Energie werde ich nie was verändern. Dann gibt es die exzessfreie Energie und die enthält jetzt die Wechselwirkungen zwischen Teilchen. Das heißt, die exzessfreie Energie ist abhängig davon, welches System ich mir anschaue. Wenn ich zum Beispiel verformbare Gummibälle beschreiben will, dann habe ich eine andere exzessfreie Energie, als wenn ich harte Kugeln beschreiben will, die sich nicht verformen. Die ideale freie Energie ist bei beiden Systemen aber, wie gesagt, gleich. Neben der freien Energie gibt es jetzt auch noch die Dissipation und auch die kann man in einen idealen und einen Exzessteil aufteilen. Und auch hier ist der ideale Teil immer gleich. Die Dissipation ist, zur Erinnerung, ja, die Produktion von Entropie. Und auch die kann ich mir ausrechnen unter der Annahme, dass die Teilchen nicht miteinander wechselwirken. Und dann kriege ich die ideale Dissipation. Und auch da kommt jetzt wieder ein Exzessteil drauf. Und der ist sehr spannend, weil von dem wissen wir noch nicht, wie er aussehen soll. Und meine Aufgabe als Doktorand ist es, einen Ausdruck dafür zu finden. Bei der freien Energie war es ja so, dass der Exzessanteil abhängig ist vom System, weil da Wechselwirkungen drin vorkommen. Bei der Exzessdissipation sollte das vermutlich auch der Fall sein. Ich bin mir allerdings da tatsächlich noch nicht ganz sicher, ob es da einen generellen Ausdruck gibt oder ob man diesen Teil auch anpassen muss, wenn man verschiedene Systeme beschreiben will. Unabhängig davon, ob diese Exzessdissipation jetzt systemabhängig ist oder nicht, sollte sie aber auf jeden Fall eine bestimmte Form haben. Und das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit, die richtige Form zu finden, wie man diese Dissipation darstellen kann. Die Idee, die wir aktuell verfolgen, ist es, dass die Access-Dissipation geschrieben werden kann als ein Integral über ein Produkt von zwei Strömen. Gegebenenfalls nehmen wir nicht Ströme, sondern Geschwindigkeitsfelder. Das soll an der Stelle aber erstmal nicht so wichtig sein. Dieses Produkt von zwei Strömen verziere ich noch mit einem sogenannten Faltungskern. Und dieser Kern ist einfach eine Funktion von zwei verschiedenen Orten und zwei verschiedenen Zeiten. Was passiert jetzt in diesem Integral? Wenn man die allgemeinste Form nimmt, die man sich vorstellen kann, dann sind diese zwei Ströme, von denen ich gesprochen habe, die Ströme an einem Ort zu einer bestimmten Zeit und der andere Strom ist an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit. Und der Faltungskern, also diese Funktion, die ich da noch dran multipliziere, die sagt mir dann sowas wie diese zwei Zeiten und diese zwei Orte miteinander wechselwirken. In dem Faltungskern steckt also die ganze Physik von der Access-Dissipation. Und da kann man jetzt verschiedene Regeln sich überlegen. Man kann sich überlegen, wie muss der Kern sich räumlich verhalten und wie muss er sich zeitlich verhalten. Und da gibt es eine ganz wichtige Stelle, die man sich ganz am Anfang überlegen muss, nämlich möchte man lokales oder nicht lokales Verhalten in Raum und Zeit. Was heißt jetzt lokal oder nicht lokal? Lokal im Raum hieße, dass die Wechselwirkung von den Strömen nur von null verschieden ist, wenn ich mich am gleichen Ort befinde. Das heißt, der Strom an einer bestimmten Stelle wechselwirkt nur mit dem Strom an der gleichen Stelle, also mit sich selbst. Nicht lokales Verhalten wäre, dass der Strom an einem Ort X wechselwirkt mit einem Strom, der an einer anderen Stelle, meinetwegen 2 Meter daneben, liegt. Und das Gleiche kann ich auch in der Zeit machen. Wenn die Wechselwirkung zeitlich lokal ist, dann gibt es nur Wechselwirkungen zwischen Strömen, die zur gleichen Zeit vorliegen. Also der Strom jetzt sieht nur, was jetzt passiert und nicht, was in der Vergangenheit zurückliegt. Nicht lokale Form heißt, der Strom jetzt wechselwirkt auch auf eine bestimmte Art mit Strömen zu einer früheren Zeit. Und diese zeitliche Nichtlokalität ist etwas, das wir unbedingt haben wollen, weil wir, davon habe ich ja auch schon erzählt, gegebenenfalls Prozesse mit Gedächtnis beschreiben wollen. Das heißt, wo das Verhalten vom System zu einem bestimmten Zeitpunkt davon abhängt, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Also auf welchem Weg ist das System in einen bestimmten Zustand gekommen? Also die zeitliche Nichtlokalität wollen wir auf jeden Fall haben. Spannender ist aber die Frage nach der räumlichen Nichtlokalität. Wollen wir, dass verschiedene Orte zur gleichen Zeit miteinander wechselwirken können? Wenn man noch nicht weiß, wie das physikalische Gesetz, was wir versuchen aufzustellen, aussehen soll, dann ist man natürlich erstmal versucht, alles zu erlauben, was möglich ist. Man möchte möglichst allgemein sein, um viele Fälle abdecken zu können. Es stellt sich aber raus, dass eine räumliche Nichtlokalität problematisch ist. Ich suche ja in der Powerfunktionaltheorie das Minimum von meinem Powerfunktional in Abhängigkeit von dem aktuellen Strom. Das heißt, mein Programm wird später verschiedene Ströme in dieses Funktional einsetzen und schauen, für welchen eingesetzten Strom das Funktional den kleinsten Wert annimmt. Dazu ist es natürlich wichtig, dass es einen kleinsten Wert überhaupt gibt. Man nennt das in der Mathematik, das Funktional muss beschränkt sein. Beschränkt heißt, es gibt einen bestimmten Wert, der kleiner ist als alle Werte, die eine Funktion oder ein Funktional jemals annehmen kann. Wenn ein Funktional nicht nach unten beschränkt ist, dann kann ich immer einen Strom finden, der für einen noch kleineren Wert sorgt und damit kommt mein Programm niemals auf eine Lösung. Es stellt sich jetzt raus, dass bei räumlich nicht lokalen Wechselwirkungen die Möglichkeit besteht, einen Strom zu finden, der das Funktional beliebig klein werden lässt. Die Beschränktheit ist damit nicht mehr gegeben und wir haben ein Problem, weil wir keine sinnvolle Lösung mehr finden können. Bei der zeitlichen Nichtlokalität habe ich dieses Problem nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich bei der räumlichen Nichtlokalität ja zwei Ströme miteinander multipliziere, die zwar an verschiedenen Orten sind, die aber beide zur aktuellen Zeit gehören. Also die sind beide die Ströme, die jetzt gerade im System herrschen, beziehungsweise die ich ja gerade suche. Das heißt, ich habe aber immer zwei Parameter, nämlich der Strom hier und der Strom an einer anderen Stelle, an denen ich gleichzeitig drehen kann. Das führt zu diesen ganzen Problemen. Bei der zeitlichen Lichtlokalität habe ich dieses Problem nicht. Ich multipliziere den Strom jetzt mit einem Strom zu einer früheren Zeit. Der Strom zu einer früheren Zeit steht aber schon fest. Der ist in der Vergangenheit und kann nicht mehr verändert werden. Und es stellt sich raus, dass wenn ich nur an einem Strom drehen kann und nicht an zweien gleichzeitig, dann habe ich diese Wechselwirkung nicht, die dafür sorgt, dass mein Funktional beliebig klein werden kann. Damit stellt sich die Frage, muss ich also die räumliche Nichtlokalität aufgeben? Zuerst würde man vielleicht sagen, ja, weil nur so können wir die Beschränktheit garantieren. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann vielleicht nicht eine räumlich nicht lokale Wechselwirkung zur gleichen Zeit haben, aber ich kann vielleicht meinen Strom an meiner Stelle zur aktuellen Zeit mit dem Strom an einer anderen Stelle zu einer früheren Zeit wechselwirken lassen. Und es gibt sogar ein physikalisches Argument, warum das Sinn macht. Aus der Relativitätstheorie kennen wir ja das Konzept, dass sich nichts schneller bewegen kann als die Lichtgeschwindigkeit. Das ist ein eisernes Gesetz, das zumindest so unser aktuelles Wissen überall gilt und das niemals gebrochen werden kann. Das heißt, es kann zwischen zwei Punkten niemals Information übertragen werden, die schneller als Lichtgeschwindigkeit ist. Das heißt, wenn zwei Orte oder zwei Ereignisse durch eine räumliche Distanz getrennt sind, dann können sie nur miteinander wechselwirken, wenn Information sich zwischen den beiden nicht schneller ausbreiten müsste als Lichtgeschwindigkeit. Wenn zum Beispiel zwei Planeten oder zwei Sterne ein Lichtjahr auseinanderliegen, dann können sie nicht innerhalb von weniger als einem Jahr Nachrichten miteinander austauschen. Etwas Ähnliches könnte ich jetzt in meinem System einführen. Ich nehme vielleicht nicht die Lichtgeschwindigkeit, die ist ja wahnsinnig groß und nicht wirklich geeignet, um Wechselwirkungen sinnvoll zu begrenzen. Ich könnte mir aber eine andere Geschwindigkeit überlegen, die ich als Obergrenze festlege für die Wechselwirkung von Strömen. Da kann ich natürlich nicht irgendeine Zeit nehmen. Ich muss herausfinden, ob es vielleicht dazu schon Forschung gibt, ob es vielleicht Gesetze gibt, dass sich in bestimmten Systemen Störungen oder Wechselwirkungen nicht schneller ausbreiten können als irgendeine bestimmte Geschwindigkeit. Wenn ich so eine Geschwindigkeit finde, dann kann ich sie benutzen, um festzulegen, welche Orte und welche Zeiten miteinander wechselwirken können. Räumlich nicht lokale Wechselwirkungen zur gleichen Zeit wären damit, wie auch immer die Geschwindigkeit aussieht, auf jeden Fall ausgeschlossen. Und damit hätte ich mein Problem der Nichtbeschränktheit meines Funktionals gelöst, ohne dabei die räumliche Nichtlokalität aufzugeben. Ich bin also immer noch ziemlich allgemein in dem, was die Theorie möglicherweise darstellen kann. Dazu ist aber auf jeden Fall ein Haufen Literaturrecherche nötig und möglicherweise muss ich auch eigene Simulationen oder ja, Überlegungen anstellen, um auf so eine Maximalgeschwindigkeit zu kommen. Damit kann ich mich wahrscheinlich nicht direkt beschäftigen, weil in 2 Wochen fahre ich tatsächlich auf eine Konferenz, für die ich bis dahin auch noch ein Poster vorbereiten muss. Davon erzähle ich euch dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.